SBS in deutscher Sprache.
Ich begrüße hier bei mir im SBS-Studio Irena Kobalt, zu Gast hier bei uns in Melbourne. Hallo Irena.
Grüß Gott, alle miteinander.
Aus Melbourne sind Sie ja nicht, das wollen wir heute so ein bisschen aufrollen. Ich glaube, das dürfen wir sagen, Sie sind vor über 35 Jahren aus der Obersteiermark aufgebrochen sozusagen, ja, bis nach Australien und da natürlich auch mehrmals umgezogen. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wo sind Sie denn derzeit zu Hause?
Zurzeit bin ich in Toowoomba zu Hause. Also der Toowoomba ist die zweitgrößte Stadt Queenslands und es ist, befindet sich auf einer Hochebene und es ist dort ein bisschen kühler als in Brisbane und ich muss gestehen, ich genieße das Wetter in Toowoomba das erste Mal richtig.
Nach vielen Jahren in den heißesten Gegenden Australiens, darüber wollen wir auch gleich sprechen. Vielleicht gehen wir mal einen großen Schritt zurück. Wie kam überhaupt der Schritt vom europäischen Kontinent nach Australien?
Wie immer war damit ein junger Mann verbunden vor vielen Jahren und ich war damals zur Zeit in Paris und ich lernte einen jungen Australier kennen und der hat mich am Ende des Jahres in Paris gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nach Australien zu kommen. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist schön weit weg, da gehe ich hin. Und so ist es dann gekommen. 1982 bin ich nach Australien gekommen und ich habe schon Englisch gesprochen, weil ich ja vorher in Kanada war, auch für eine Zeit lang. Und also Englisch war nicht so schwer. Und bin dann eben nach Brisbane gekommen und dort hat meine australische Laufbahn angefangen, kann ich sagen.
Aber was Ihr Deutsch betrifft, Sie klingen ehrlich gesagt nicht so, als wären Sie schon sehr lang weg aus dem deutschsprachigen Raum.
Ich weiß, wenn ich heimkomme, dann sagen die meisten Leute immer, wenn ich denen erzähle, dass ich eben schon seit über 30 Jahren in Australien bin, ja, das gibt's doch nicht. Sage ich, ja, ich kann noch immer steirisch.
Aber Sie verwenden auch zum Beispiel keine englischen Ausdrücke. Wir haben Sie jetzt schon ein paar Mal hier bei uns gehört im Studio über Ihre Arbeit sprechen, über die Bücher, die Sie schreiben, ist etwas, was Sie nicht unbedingt machen, oder?
Ich bin irgendwo ein Purist in dem Sinn, dass ich stelle mir vor, Deutsch hat so viele schöne Wörter und wir können uns so gut in Deutsch, in unserer Sprache ausdrücken. Und ich liebe auch Englisch, weil ich finde, Englisch ist eben eine andere Welt und ich mag die zwei nicht mischen. Mhm. Da rede ich lieber steirisch, bevor ich da englische Wörter reinnehme.
Sie schreiben aber auf Englisch, das haben wir schon gehört, auch auf Deutsch, also da gibt es ja auch Übersetzungen davon. Welche Bedeutung hat auch die deutsche Sprache für Sie und vor allem halt auch der deutsche Sprachraum noch nach all diesen Jahren?
Das ist so wie eine schöne warme Decke, in die man sich einwickeln kann. Und speziell wenn ich dann jemanden treffe, der eben aus der Steiermark kommt, das ist ganz, ganz was Besonderes, weil da kann man dann so reden, wie der Schnabel gewachsen ist.
Kommt das oft vor oder sind Sie eigentlich mehr oder weniger hundertprozentig australisch?
Ich fühle mich sehr australisch, weil ich mich einfach sehr... Ich habe mich nie fremd gefühlt in Australien und ich, ganz egal, welche Schwierigkeiten es gegeben hat, ich wollte eigentlich nie sagen, das gefällt mir da nicht. Und für mich ist aber trotzdem die Möglichkeit, von einer Sprache in die andere zu wechseln, das ist Teil meiner Persönlichkeit und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das anders sein könnte.
Kommen wir vielleicht wieder zu Ihrem Lebensweg. Sie haben uns erzählt, das hat dann damals hier in Brisbane begonnen, in den 80er Jahren. Wie ging es dann von da weiter?
Oh, ich bin aufdenken. Von Brisbane. Ich habe dann auf der University of Queensland studiert, habe dort ein Honors Degree in russischer Sprache und Literatur gemacht. Und das hat mich dann auch nach Russland gebracht. Ich habe noch in Sowjetrussland studiert für ein Jahr und habe während dieser Zeit dort meinen ehemaligen Mann kennengelernt, der auch der Vater meiner Kinder ist. Und ich habe eben das unwahrscheinliche Glück, ich nenne das Glück gehabt, ein Jahr in der Sowjetunion zu leben in Moskau. Und das war ein Erlebnis, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, weil eine politische Struktur gibt es kaum mehr. Und es hat mich schätzen gelernt, was wir haben in unserer Gesellschaft.
Das ist auch eine Zeit, die Sie nicht missen wollen in Ihrem Leben?
Nein, weil es hat mir gezeigt, wie einfach Menschen leben können und wie man mit vielen Sachen improvisieren kann und was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist, dass man sich miteinander verständigen kann und dass man sich die Zeit nimmt, zusammenzusitzen und reden und diskutieren. Und an diese Zeiten werde ich in Moskau immer wieder denken. Mhm.
Unsere Kollegen hier bei SBS vom russischen Programm, denen haben Sie auch ein Interview gegeben. Das heißt, Sie sind der Sprache ja nach wie vor mächtig und haben noch eine Verbindung auch zu Russland.
Ich liebe die russische Sprache. Ich habe jetzt vor kurzem, ABC Radio ist eine meiner Lieblingsstationen, und Philip Adams hat ganz zufälligerweise über meinen russischen Lieblingspoeten gesprochen, den Sergei Jesenin. Und er hat auch einige englische Übersetzungen von den Gedichten von diesem Sergei Jesenin vorgelesen, aber sie klingen im Englischen nicht so schön wie im Russischen natürlich. Und es gibt auch deutsche Übersetzungen, die sind sehr nahe dem Russischen, aber im Russischen, das klingt einfach, das geht ins Herz und in die Seele.
Frau Irina Kobalt, heute zu Gast bei uns im SBS-Studio. Ich würde Sie auch gern darüber erzählen lassen, was Sie dann beruflich viele Jahre hier in Australien gemacht haben. Und zwar haben Sie unterrichtet, beziehungsweise machen Sie das heute noch. Also Sie waren dann viele Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, an Schulen beschäftigt. Und das auch in den abgelegensten Gegenden hier bei uns am Kontinent. Wie hat sich das entwickelt?
Ich habe zuerst angefangen, als Deutschlehrerin im Lockyer Valley zu unterrichten. Und obwohl das Lockyer Valley eigentlich bekannt ist als das Herzland der deutschen Migration von 1860 bis 1880, ist leider die Einstellung in vielen Gebieten ziemlich negativ dem Sprachlehrunterricht, weil man sagt, ja, wir sprechen ja alle Englisch und die sprechen auch alle Englisch. Und es stimmt, in Österreich und in Deutschland und in Europa, alle Kinder lernen sehr gutes Englisch. Und wenn die dann nach Australien kommen sollten, dann sprechen sie bereits sehr gutes Englisch. Währenddem, wenn ein Australier nach Deutschland kommt, dann verlässt er sich meistens darauf, dass ja ohnehin alle Englisch sprechen. Und so war das eigentlich ein bisschen frustrierend, Englisch zu unterrichten, und ich bin dann umgestiegen auf ESL, also English as a Second Language. Das habe ich sehr genossen, weil ich konnte mit Menschen arbeiten, denen ich dadurch helfen konnte, weil ich ja selbst den gleichen Prozess durchgemacht habe und weil mir der Sprachlehrprozess also auf persönlicher Basis sehr bekannt war. Und nach circa 10 oder 15 Jahren bin ich eben dann in das Northern Territory umgezogen und habe dort in vielen Remote Communities, also wirklich sehr, sehr abgelegenen, eingeborenen Gemeinden gearbeitet in den Schulen, und habe auch 2,5 Jahre lang als Roving Relief Teacher gearbeitet, wo ich ein Fahrzeug gehabt habe, mit dem ich Montag früh rausgefahren bin in eine Community mit einem Swag und mit 2 Eskis voll mit Essen. Und ich war dann für diese Woche in dieser Community, habe dort in der Schule ausgeholfen, wenn ein Lehrer krank war oder der Principal weg musste oder irgendwas, und habe eben dort Vertretung gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens, weil ich habe Orte und Plätze und Erlebnisse sammeln können, die ich sonst nie gehabt hätte in meinem Leben.
Wenn Sie sagen, schönste Zeit auch Ihres Lebens, jetzt ist ja natürlich sind diese Gegenden in Australien nicht nur mit Sonnenschein verbunden, jetzt nicht im klimatischen Sinne, aber es gibt ja sehr viele Probleme, die dort auch zutage treten. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich habe diese Erlebnisse auf diese Weise dargenommen, dass ich sie ich eben geschrieben habe, und ich habe während dieser Zeit circa 150 Kapitel geschrieben, wo ich eben erzähle von den Sachen, die ich erlebt habe. Ob das jetzt ein Hund war, der da am Lagerfeuer gesessen ist mit einem offenen Bruch. Und das, wo ich wirklich momentan so perplex war, weil ich das nicht wahrnehmen konnte, was ist mit dem Hund jetzt eigentlich los? Und wo ich dann die Polizei verständigt habe und gebeten habe, kann dieser Hund nicht erschossen werden? Nein, ich soll mich da nicht einmischen, weil es geht da ja um ein Gebiet, wo Dog Dreaming das Thema ist. Also man mischt sich nicht ein. Mhm. Es hat dann 2 Tage gedauert, bis der Hund wirklich von seinem Leiden erlöst worden ist.
Was haben Sie von der Arbeit auch mit der indigenen Bevölkerungsgruppe mitgenommen? Welche Erlebnisse oder was hat Sie vielleicht auch belastet da oben?
Was mich wirklich oft beschäftigt hat und was mich teilweise heute noch beschäftigt, obwohl ich jetzt ja nicht mehr dort bin, ist diese Idee, wo ich mir vorstelle und wo ich versuche für mich Verständnis zu finden, wie würden wir uns als Zivilisation fühlen, wenn uns die Erde von einer außerirdischen Macht überwältigt werden würde. Und uns würde gesagt, dass alles das, was wir haben, das, was wir machen, das, was wir denken, so wie wir leben, das ist primitiv, das ist unhygienisch, das ist altmodisch, wir müssen so leben wie diese neue Macht. Mhm. Wie lange würde es dauern, bis wir als Nation so werden würden, wie wir das jetzt in den Northern Territory sehen hauptsächlich? Mhm.
Wie kam dann auch die Entscheidung, jetzt erst vor einigen Jahren wegzugehen aus diesen abgelegenen Gegenden?
Ich fühle mich wahnsinnig verbunden mit dem Land und ich, so komisch das vielleicht klingen mag, ich komme aus Österreich, aus einem Land, das grün ist und Schnee, ja, es hat Schnee und es ist geografisch und geologisch komplett anders als das Northern Territory, aber ich glaube, ich bin ein Mensch der Extreme und ich liebe das, genau das Gegenteil, und der rote Sand, wenn ich den rieche, wenn ich das sehe und die Farben, diese wunderschönen, vibrierenden Farben, das singt mein Herz. Und ich habe geweint, wie ich aus Alice Springs weg bin. Das, ja.
Warum sind Sie weg?
Ich hatte ein Haus gekauft in Toowoomba und da hat es leider dann Probleme gegeben mit den Mietern. Und dann habe ich mir gedacht, bevor das Haus mir komplett zerlegt wird, dann gehe ich lieber zurück. Und ich war genau 10 Jahre und eine Woche im Northern Territory. Also man dachte, ja, es hat gepasst.
10 Jahre. Waren Sie eigentlich länger dort, als Sie es geplant hätten?
Ich wollte eigentlich schon noch bleiben und ich habe sehr gute Freunde im Northern Territory und speziell in Alice Springs. Das sind viele deutschsprechende Freunde, die ich alle herzlich grüßen möchte. Und ich vermisse es irgendwo, aber ich bin trotzdem auch jetzt unheimlich froh, dass ich in Toowoomba bin.
Es war erstaunlich, wenn Sie sagen, auch da sind Ihnen viele Deutschsprachige über den Weg gelaufen.
Überall. Wir haben in Tennant Creek haben wir einen kurzlebigen deutschen Club auch gehabt. Und dadurch, dass ja sehr viele Touristen durchreisen, trifft man immer wieder deutschsprachige Touristen natürlich. Aber es sind auch viele dort, die wirklich dort leben und die sich sehr wohlfühlen. Mhm.
Was machen Sie heute in Toowoomba?
In Toowoomba arbeite ich jetzt in einer Schule, die sich um Kinder mit Behinderungen kümmert und diese Kinder ausbildet. Und es ist eine Arbeit, die kann sehr schwierig sein und sehr herausfordernd, weil man da mit Kindern arbeitet, die von meisten Schulen abgeschoben werden. Aber das Kollegium ist unheimlich freundlich und wir verstehen uns alle sehr gut und ich bin wirklich gerne in dieser Schule.
Wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit diesen Kindern, was wird da gemacht? Wie schaut da so ein Alltag aus?
Man muss sehr viel Geduld haben, man muss sehr viel Kreativität zeigen und ich glaube, das spricht mich an, weil man muss auf, you have to think out of the box. Mhm. Und darum geht es da, weil diese Kinder leben in einer anderen Welt. Und leider viele von denen leben in einer Welt, die eben nur aus Bildschirmen besteht.
Jetzt haben wir ja skizziert, Sie haben viele Stationen durchgemacht im Laufe Ihres Lebens auf verschiedenen Kontinenten. Sehen Sie sich jetzt da in den nächsten Jahren in Toowoomba oder glauben Sie, die Reise ist noch lange nicht zu Ende, sage ich jetzt mal ganz frech?
Wer weiß. Ich möchte eigentlich wirklich ganz gerne in Toowoomba bleiben, weil ich mich das erste Mal in meinem Haus wohlfühle, obwohl es die Bank noch meistens hauptsächlich besitzt. Aber ich fühle mich eben, wie gesagt, sehr wohl und ich möchte mal zuerst daheim bleiben. Aber ja, es ruft immer irgendwo etwas.
Wir haben natürlich auch schon besprochen, dass Sie schreiben. Vielleicht auch kurz der Hinweis, die anderen Interviews hier bei uns können Sie natürlich gerne online nachhören. Die Two Blankets, aber auch der Dream Peddler, Ihr neuestes Werk. Wie sehen das Ihre Zukunftspläne aus? Was ist da vielleicht noch geplant die nächsten Jahre?
Da sind noch viele. Ich habe viele Geschichten liegen. Es braut noch einiges in meinem Kopf. Und je nachdem, was ich erlebe und je nachdem, wo ich bin, irgendwo kommt wieder eine Idee und dann muss ich mich hinsetzen und schreiben.
Ich hoffe sehr, dass wir Sie dann wieder begrüßen dürfen hier bei uns im Studio. Bis dahin natürlich alles Gute und vielen Dank für den Besuch hier bei uns.
Danke herzlich. Ich freue mich schon. Okay.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.